Wir hören auf Gottes Wort und lesen aus Ruth 3, die Verse 1 bis 5. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie aber sprach zu ihr: Alles, was du mir sagst, will ich tun. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Lieber heiliger, ewiger Gott, lieber Vater, durch Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich an diesem Morgen wieder anbeten dürfen, hier in der Gemeinde, wo du mitten unter uns bist, in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Größe und in deiner Schönheit. Und wir danken dir, lieber Vater, dass du einen Liebesplan gesetzt hast, einen Heilsplan, einen Rettungsplan und deinen Sohn Jesus Christus zentral da reingesetzt hast. Du, Herr Jesus Christus, bist gekommen, zu retten, zu erlösen, Gerechtigkeit und Licht an den Tag zu bringen. Herr, wir beten dich an, dass wir dich kennen dürfen, dass wir deine Rettung erleben dürfen, Herr, und dass wir in unserem Leben wissen dürfen, du bist da für uns, du bist für uns, was will gegen uns sein? Und so danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du uns Zugang zum Vater, zur Ewigkeit geschaffen hast, dass du Leben und volle Genüge uns gegeben hast und dass wir aus deinem und dem Vaters Reichtum schöpfen dürfen, Gnade um Gnade, Tag für Tag, Herr. Danke für deine Reichtümer, deine Segnungen, deine Liebe in unserem Leben, wo wir das erfahren dürfen. Und Herr, wir bitten dich jetzt auch, wir legen all die Dinge vor dich hin, die uns belasten, die uns beschweren, äußere Not, Ängste, Zweifel. Herr, alles, was uns beschäftigt, du siehst es und wir wollen es ganz an diesem Morgen wieder ganz bewusst vor dich hinlegen. Du bist auch darüber der Herr. Und wir legen dir, Herr, auch die Dinge hin, die wir dir vielleicht erstmal gar nicht hinlegen wollen, wo uns Sünde umstrickt, wo uns Ballast anhaftet, wo wir Gewohnheiten oder Dinge in unserem Leben haben, die dir nicht gefallen. Herr, nimm du auch das alles hin. Wir wollen es dir hinlegen. Du bist auch darüber der Herr. Du bist derjenige, der uns führt und leitet. Und wir wollen alles ablassen, loslassen bei dir und danken dir, dass du Heil und Rettung schaffst, auch in diesen ganz konkreten Dingen in unserem Leben. Und so wollen wir dir auch die ganze Welt in aller Dunkelheit, in aller Not hinlegen, wo Ungerechtigkeit, wo Bosheit herrscht. Wir sehen es in diesen Tagen so stark und immer stärker. Herr, erbarme du dich. Erbarme du dich besonders auch da, wo deine Kinder unter dieser Ungerechtigkeit, unter Bosheit und Druck leiden in der ganzen Welt, wo deine Gemeinde verfolgt ist. Und auch dein Volk Israel legen wir dir immer wieder hin, die unter Druck kommen, weil sie dein auserwähltes Volk sind. Herr, du bist wunderbar und du bist herrlich und du führst das hinaus, was du dir gedacht hast, was du geplant hast, im Großen, in der ganzen Welt und im Kleinen und in unserem Leben. Und so bitten wir dich jetzt auch für diese Stunde, rede durch den Rainer zu uns, mach du uns offen für dich und bring dein Werk in unseren Herzen voran. Wir vertrauen dir und wir danken dir, dass du mitten unter uns bist jetzt. Amen.
Ja, viele von Ihnen sagt das etwas, die Maslow'sche Bedürfnispyramide von Abraham Maslow, einem wahrscheinlich jüdischen Psychologen, in den 1940er Jahren entwickelt. Der Gedanke ist einfach und leuchtet jedem sofort ein. Das ist also eine Bedürfnispyramide und ganz unten sind die Grundbedürfnisse, die der Mensch zuerst stillt. Also natürlich Nahrung, Wasser, Luft und solche Dinge. Und dann geht das immer weiter hoch. Dann geht es über Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und oben sind dann Luxusbedürfnisse. Also wenn man schon alles hat, dann möchte man auch vielleicht noch mehr haben und das sind dann die oberen Elemente. Und natürlich in einer Krise, und das habe ich dieser Tage auch in einer Tageszeitung gelesen, geht die Pyramide wieder runter. Also uns Deutschen geht es ja im Allgemeinen noch sehr gut, aber angeblich Gastronomie und auch andere Branchen spüren, dass der Rubel nicht mehr so locker sitzt, der Euro, und da wird jetzt gespart. Und die Entwicklung sehen wir auch bei Nomi. Wir sind ja inzwischen im dritten Kapitel angekommen. Und da die Pausen so groß sind, weiß ich gar nicht, ob Sie noch so richtig parat haben, was in den ersten zwei Kapiteln alles so beleuchtet wurde. Aber ich kann ja unmöglich jedes Mal die ganzen Bibelarbeiten wiederholen, die ich bis dahin gehalten habe. Aber so zwei, drei Stichworte werde ich Ihnen geben. Jedenfalls, diese Familie Elimelechs ist ja ausgewandert, weil es eine Hungersnot als Gericht Gottes in Israel, Juda, auch in Bethlehem gab. Und das war gegen Gottes Wort. Und sie suchte in Moab, ihr Vermögen zu sichern und natürlich auch ihre Lebensbedürfnisse. Und das geht nicht für einen Israeliten, dass er das Land der Verheißung ohne ausdrückliche Anweisung Gottes verlässt. Dazu kam noch, dass sie ungehorsam waren, indem die Männer Machlon und Kiljon, also die Söhne, moabitische Frauen geheiratet haben. Das geht auch nicht nach dem Wort Gottes. Und das Gericht hat sie übrigens dann auch natürlich in Moab erreicht. Die Familie, die wohl sehr wohlhabend war, ist verarmt. Die Männer sind alle gestorben, der Patriarch Elimelech und dann eben auch die beiden Söhne. Und am Schluss hatten sie wirklich auch buchstäblich Hunger. Und sie hören dann in Bethlehem, also die Witwe, die übrig geblieben ist, Nomi, und die beiden Schwiegertöchter, darunter auch die Ruth, dass der Herr in Bethlehem wieder Brot gegeben hat. Und so machen sie sich auf. Und während man im ersten Kapitel alles festhalten will, verliert man alles. Man will alles festhalten, aber ohne Gott, mit eigenen Wegen und verliert aber letztlich alles. Das ist ja übrigens auch der moderne Mensch oder überhaupt der Mensch, der ohne Gott lebt. Spätestens, wenn es 1,80 tief geht, hat man nichts mehr. Erstes Kapitel, Ungehorsamswege, Konsequenzen. Man will dem göttlichen Gericht, das ja eigentlich zur Umkehr zu Gott aufrufen will, aus dem Weg gehen. Es erreicht dann aber trotzdem. Zweites Kapitel ist das Kapitel des Sammelns. Also jetzt eben nur noch die zwei. Die andere Schwiegertochter ist gar nicht mitgegangen. Aber Ruth hat sich eben dieser Nomi angeschlossen und hat das Los auch mitgetragen. Nomi sagt ja, als sie in Bethlehem kommt und die ganze Stadt in Bewegung gerät, und da haben wir ja gesagt, das sei ein prophetisches Bild, weil die Ruth auch den Überrest Israels darstellt, der am Ende der Tage, also in unserer Zeit, nach Israel zurückkehrt, geschlagen, auch durch Gericht gekennzeichnet in der Völkerwelt und dass es dort Glaubende aus den Völkern gibt, die sie begleiten und auch bis zum Ende, bis sie den Boas Christus, den Messias erkennen, ihr treu sind und diesen Weg mitgehen. Im zweiten Kapitel, also da kommt das Armenrecht und da wird gesammelt. Ohne Gott verliert man, mit Gott gewinnt man. Menschlich gesehen hätte man gesagt, der erste Weg war clever, der zweite war nicht so clever. Aber bei Gott gehen die Uhren anders. Und am Schluss wird abgerechnet, hier war es sogar schon gleich materiell, greifbar in diesem Leben, das ist bei der Gemeinde nicht immer der Fall. Und jetzt haben sie also die Grundbedürfnisse gestillt, den Hunger und sie haben auch natürlich wieder Unterkunft und solche Dinge. Und jetzt denkt die Nomi, denken Sie an unsere Maslow'sche Bedürfnispyramide, in die nächste Ebene. Jetzt geht's um soziale Sicherheit, jetzt geht's um Zukunftssicherheit. Also die Bedürfnisse, die so aktuell waren, sind alle gestillt. Jetzt, was wird eigentlich in der Zukunft sein? Was wird mit meiner treuen Ruth sein? Und wie wird das alles weitergehen? Und wie kann ich doch den Namen meiner Familie erhalten? Und da wird sie aktiv. Im zweiten Kapitel ist sie ja sehr, sehr passiv. Vielleicht hat sie auch geschämt. Aber durch die Güte Gottes erfahren durch Boas und durch Ruth wird sie wieder motiviert. Und sie wird im Glauben aktiv, diesmal mit Gott. Wir könnten übrigens auch solche Mutmacher sein. Und das fängt meistens erstmal mit ganz diakonisch praktischer Hilfe an. Also dass man den Leuten einfach mal hilft, in die Spur zu kommen, mal die grundlegenden Dinge wieder zu ordnen. Ich denke an etwas, was Dr. Thyssen hier mal vor 1000 Jahren erzählt hat. Er sagte, er hat in Hamburg, wahrscheinlich auf St. Pauli, gepredigt und dann kam einer, man roch ihn vorher, bevor man ihn sah, also Alkohol, Zigaretten, Lederkluft, und er machte sich schon parat, sich schnell zu ducken, weil er sagte, es steht geschrieben, wenn dir einer auf die rechte hin schlägt, dann halte auch die linke hin, oder war es umgekehrt, weiß ich nicht. Und wenn er aber vorbeihaut, dann darf er zurückschlagen. Ne? Deswegen machte er sich bereit, so war Dr. Thyssen, und machte er sich bereit. Ja, aber es war ganz anders. Dieser Mann sagte, mein ganzes Leben ist im Eimer. Meine Frau hat mich verlassen, ich hänge in allen möglichen Sachen drin, bin Rocker geworden, habe Straftaten verübt. Aber ich will jetzt mein Leben auch inspiriert durch ihre Predigt mit dem Herrn in Ordnung bringen. Und dann ging es darum, ja, wer nimmt jetzt diesen Mann mal schon für die erste Nacht auf? Ja. Also das war schon noch nicht so ganz einfach nach seiner Schilderung. Und da musste aber auch einer, und das hat dann auch einer der leitenden Brüder in Hamburg gemacht, mit ihm in die ganzen Läden gehen, wo er was mitgehen lassen hat. Ja, einfach mal alles. Die waren alle sehr großzügig. Der eine hat gesagt, Sie brauchen nichts zurückbezahlen, nur kommen Sie nie wieder. Also so ging das dann. Und so ist dieser Mann neu ins Leben gekommen. Und so hat ja auch Boas ganz tatkräftig die beiden unterstützt. Und das hat eben der Naomi neu Mut gemacht. Und jetzt geht sie dann auch wieder im Glauben aktiv voran. Und sie sagt, Ruth, wir müssen gucken, dass du unter die Haube kommst. Also ich sage es mal so. Naomi sagt zu Ruth, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Na gut, wir hätten es nicht ganz so formuliert, aber biblisch gesehen ist es ganz interessant, denn hier taucht zumindest auf der prophetischen Ebene schon die Ruhe Gottes auf. Die Ruth, die auch eine glaubende Gruppe aus den Völkern symbolisiert, die sich an diesen Rest Israels und an den Israel, das zurückkehrt und dann auch zunehmend gläubig wird oder gottesfürchtig wird, gläubig wird und dann auch Jesus gläubig wird, dass diese Ruth, die diesen Weg mitgeht, die darf auch wie Israel in die Ruhe Gottes eingehen. Und wer denkt da nicht an Hebräer 4? Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Die Ruhe, wenn sie den Messias Jesus erkennen, der in unserer prophetisch-symbolischen Geschichte, die natürlich real auch sich so zugetragen hat, durch Boas, der den Christus darstellt, realisiert und dargestellt wird. Also Naomi blüht wieder auf und es geht um die Alterssicherung und es geht um Ruths Zukunft und es geht um etwas, was für uns sehr seltsam ist. Der Name der Familie muss erhalten bleiben. Das mutet uns seltsam an. Also ich habe schon erlebt, wenn dann auch manchmal Brüder, die in Städten oder in Gemeinden örtlich, politisch, gesellschaftlich bekannter sind, da war dann manchmal nicht nur die Frage, wie beurteilen wir das geistlich, sondern da kam dann auch die Frage, naja, den kennt man, da bleibt was hängen, das ist nicht gut. Ja? Da ging es dann aber, floh um seinen guten Namen. Aber hier geht es gar nicht so unbedingt um den Namen derer, die noch leben, sondern für uns so befremdlich dieses Denken, dass der Name der verstorbenen Männer, der Familie, der Sippe erhalten bleibt. Und da müssen wir uns ein bisschen hineintasten in das biblische Denken über den Schem, den Namen, den Gott Menschen geben lässt und gibt. Also ich lese einmal aus Ruth 4, Vers 10, da geht es um Leviratsehe, aber nicht in der reinsten Form. Das passt alles nicht so ganz. Das erkläre ich dann im 4. Kapitel. Aber Boas letztendlich ist Erlöser dann. Und er sagt dann, somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf sein Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird. Nun, in der Welt sind Namen oft Schall und Rauch, aber in der unsichtbaren Welt offensichtlich nicht. Im Judentum geht man jedenfalls in bestimmten orthodoxen Kreisen, rabbinischen Kreisen, geht man davon aus, dass die Namen alles andere als zufällig sind, sondern dass es eine Eingebung Gottes ist in den ersten 8 Tagen. Sie warten deswegen auch etwa eine Woche lang. Das sehen wir auch bei Johannes dem Täufer, diese Praxis, dass das Kind dann schon da ist. Und dass dann ein Engel den Namen ihm zeigt, der gleichzeitig eine Prophetie und eine Wesenscharaktereigenschaft des Kindes dann widerspiegelt. Also ich habe das vor einigen Wochen mal woanders gesagt und dann kam eine Frau, sagte, ja, bei uns in der Familie war es mal so, da kam ein Junge, war unterwegs und dann war der Name Jeremia im Gespräch. Und dann haben Bibelkundige gesagt, auf keinen Fall, also Bibelkundige in der Familie, der arme Junge, der Jeremia, der hat ja nur gelitten, da wollen wir nun also absolut nicht. Ja, aber was machen wir dann? Und da hatte jemand die Idee, nennen wir ihn doch, und der Name ist so schön, hat sie irgendwo aufgeschnappt, Jarne. Kennen Sie den Namen? Holländischer Name, Jarne. Habe ich auch nicht gekannt. Dann haben sie ihn Jarne genannt und irgendwann mal nachgeguckt, was das eigentlich bedeutet. Das ist der holländische Name für Jeremia. Also der Junge heißt auch Jeremia, aber es klingt jetzt natürlich viel schöner. Jarne und auch etwas exotischer. Ich liebe ja die alten Namen Fritz, Max, Kurt, aber ich kann mich bei meiner Frau oder konnte mich bei meiner Frau selten durchsetzen. Ja. In Israel spielt der Name, hebräisch Shem, eine große Rolle. Denken Sie zum Beispiel auch, die Israelis sehen es ja gerne, wenn man in Israel ist, dass man auch Yad Vashem besucht. Da taucht auch der Name auf, Vashem. Und Yad ist die Mauer. Also es ist genau das Gegenstück. Yad Vashem ist die Mauer des Gedenkens. Und da werden die Namen genannt, soweit man sie weiß. Der Teufel hat Nummern. Der Teufel macht Namen, macht identitätslos. Der Teufel hat kein Interesse an Individualität und Persönlichkeit. Für Gott zählt jeder Name. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und deswegen haben auch 1998 die Initiatoren und Gründer des jüdischen Zentrums in Frankfurt bei der Grundsteinlegung die Namen aller Opfer der Shoah der jüdischen Gemeinde in Frankfurt auf einen Stein graviert oder ich weiß oder an einer Tafel hinterlegt. Ganz bewusst. Also das Gegenstück gemacht und ich schaue gerne auch eine amerikanische Dokumentation über verschiedene geschichtliche Zusammenhänge und wenn es da um die Zeit der Nazi-Verbrechen geht, dann kommt am Schluss immer, also meinetwegen der Kommandant von Auschwitz-Höss, dann kommt am Schluss immer, dass keine Träne vergossen wird, sein Name werde gelöscht und es werde ihm nicht gedacht. Also Sie spüren so ein bisschen das jüdische Denken. Wir haben im Neuen Testament auch eine seltsame Stelle, ich kann um der Zeit willen da nicht lang stehen bleiben. Da spricht Paulus vom Patriarchat im Himmel. Also jetzt habe ich natürlich was gesagt, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Also es heißt Patria en Uranoi, das heißt der Vaterschaft im Himmel. Der Vater aller Vaterschaften. Karl Geyer hat an der Stelle gern gesagt, auch im Himmel gibt's Familien. Wir lassen uns mal überraschen. Weiß auch nicht, wie das genau sein wird. Aber wir denken immer nur in dieser Welt, es gibt noch viel mehr. Der Name hat eine große Bedeutung. Yad Vashem ist das Gegenstück von dem, was die SS-Verbrecher gemacht haben. Interessant ist auch, ich weiß nicht, ob Sie die Geografie, das habe ich mir heute Morgen noch dann überlegt bei der Vorbereitung, ob Sie die Geografie Jerusalems gut kennen, aber dann eins wissen Sie, es gibt da einen Tempelberg, das wäre jetzt meine rechte Hand. Da wird auch Zion genannt, Tempelberg. Da hat der Herr gesagt, da lasse ich meinen Schem wohnen. Und dort will ich mich offenbaren. Da wurde dann der Tempel 1-2, die Erweiterung durch den Herodianischen Tempel, gebaut. Und dort wird auch der dritte Tempel gebaut, weil den braucht es zur Erfüllung der endzeitlichen Prophetien. So, und jetzt, wenn man sich von oben einmal diese Geografie anschaut, dann haben wir auf der Ostseite ein Tal, das Kidron- oder Josaphat-Tal. Okay, nehmen Sie es einfach mal so hin, wenn Sie es nicht wissen. Auf der anderen Seite des Zionsbergs, das ist heute kaum noch zu erkennen, weil es zur Zeit des Herodes ziemlich aufgeschüttet ist, das Gihon-Tal. Und auf der Altstadt, auf der Seite haben wir das Hinnomtal. Da wurden etwa die Kinder geopfert, wenn sie mal im Götzendienst verfallen sind. Und wenn Sie den hebräischen Buchstaben Shin kennen, das ist genau diese Form. Also als hätte Gott auch in die Geografie oder als hat Gott auch in die Geografie dort das Zeichen, Shin steht für Shem, dort wohnt mein Name. Sieht man aber nur von oben und vom All oder wenn man sich aufzeichnet. Bei Gott sind Namen nicht Schall und Rauch. Also natürlich Naomi als Modell für Israel begegnet am Ende der Tage durch die Drangsalszeit, wir haben in den letzten Tagen öfters darüber gesprochen, dem Boas Christus und wird offen für das Wirken und erkennt dann Messias, den Messias, von dem wir wissen, dass es Jesus ist. Das ist Leben aus den Toten. Die Familie war ja am Ende, aus die Maus. Keine Männer mehr da, Naomi zu alt, Ruth zählt so halb, ja, aber sie braucht ja noch einen jüdischen Mann. Also es ist wie Auschwitz 1943 oder noch schlimmer im Juli 1944, als die ungarischen Juden in großen Transporten gekommen sind und die Kremationsöfen das kaum noch geschafft haben. Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss. Schrecklich. Die ganze Selektion an der Rampe und diese Dinge, die dort geschehen sind. Die anderen haben sich zu Tode arbeiten müssen oder wurden bei medizinischen Experimenten zu Tode gebracht. Und wer hätte 1943, 1944 in Auschwitz-Birkenau gesagt, in vier oder fünf Jahren gibt es einen Staat Israel. Israel lebt. Ja, kennen Sie das Lied Israel Chai, also Am Chai? Das wird immer wieder auch von Soldaten, können Sie viele Videos finden. Israel lebt, das singen sie auch jetzt, die Militärs, und das singen sie auch an der Klagemauer. Das ist fast ein trotziges Zeugnis gegenüber einer feindlichen Welt, die das Judentum aus Feindschaft gegen Gott immer wieder auslöschen will. Israel lebt. Und wer hätte 1944 in Birkenau, ich will den Gedanken zu Ende bringen, gesagt, es gibt einen Staat Israel, die werden sogar wieder die Altstadt in ihren Besitz bekommen. Und wenn wir in die Zukunft denken, sie werden wirklich das Priestervolk und das Licht für die Nation sein, diesen Berufungsauftrag, den Gott für sie vorgesehen hat. Wer hätte das gedacht? Aber wo Gott wirkt, gibt es Leben aus Toten, auch bei uns. Denn ihr alle wart Feinde Gottes und geistlich tot. Aber durch den lebenmachenden Geist macht Gott Leben aus Toten. Übrigens auch in der Flora und Fauna ist das prophezeit. Ein cleverer Amerikaner, die Amerikaner sind ja so pragmatisch. Der Deutsche macht erstmal eine Analyse, ist nicht schlecht, da sind die Amerikaner nicht immer so gut. Ach, ein bisschen pauschaliert, aber das darf man ruhig mal. Und der Deutsche analysiert und sieht dann die ganzen Probleme und da wird ständig diskutiert und der Amerikaner sagt, okay, mag alles sein, aber wir machen es mal so. Und so hat so ein pragmatischer Geschäftsmann in den USA, das habe ich dieser Tage gelesen, wissen Sie, was der gemacht hat? Ein cleverer Kerl, ein bibeltreuer Mensch, der hat sich die Fischereirechte im Toten Meer sichern lassen. Jetzt, wenn Sie im Toten Meer schon mal waren, dann würden Sie sagen, das war geschäftlich eigentlich nicht so gut, weil da gibt's überhaupt kein Leben, drum heißt ja Totes Meer oder ja. Aber es steht in Hesekiel 47 geschrieben, dass wenn der Herr sich über Jerusalem und Israel erbarmt, dass dann heilende Wasser aus Jerusalem hinunterfließen werden in diesen Bereich des Jordantals und dann auch ins Tote Meer. Und überall, wo diese Wasser hinkommen, wird Leben sein. Und es wird in Engedi Fischernetze geben. Wir waren schon oft in Engedi. Ist so schön da, aber leider so teuer. Aber es ist eine wunderschöne Wüstenoase. Aber das Tote Meer ist tot, aber dann werden Fischernetze dort sein, weil das Tote Meer wird wimmeln. Also, er hat wirklich in die Zukunft gedacht, cleverer Bursche. Ich weiß allerdings nicht, ob, wenn Jesus gekommen ist, dann man wirklich noch so Rechte geltend machen kann, vor allem im Heiligen Land. Aber an sich, ich nehme an, er hat nicht viel bezahlt, weil die alle gesagt haben, also jetzt Zukunftssicherung. Jetzt ist eine seltsame Fixierung auf Boas. Die Ruth sagt nicht und die Naomi, ja, da gibt es jetzt ein paar Verwandte. Es gibt ja offensichtlich, wird im vierten Kapitel gesagt, einen, der näher dran ist. Also nach diesem Leveratsrecht. Aber an den denken sie gar nicht. Sie sind total auf diesen Boas fixiert. Natürlich, prophetisch in der Erfüllungsebene ist klar, nur Jesus, der Christus, kann zum Ziel führen. Aber ich kann nicht rückwärts exegieren. Ich kann nicht sagen, naja, die haben das Buch Ruth gelesen und die wussten auch sowieso schon alles Mögliche. Und darum haben sie gesagt, naja, wir müssen ja die Prophetie erfüllen. Herr Ruth, dann muss halt doch den Boas nehmen. Ne? Nein, das wussten die ja nicht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, warum sie es machen. Auf der prophetischen Ebene ist klar. Und im zweiten Teil wollen wir dann auch mal fragen, wie man denn eigentlich den Willen Gottes in solchen persönlichen Situationen erkennen kann. Also niemand anders kann für die beiden der Löser sein, außer Boas. Wir müssen denken, in den alten Zeiten, da war die Ehe nicht so sehr eine Liebesheirat und ein Gefühlsheirat, sondern eine Versorgungsehe. Das war so. Und die Ehen waren arrangiert. Und bevor wir so aufschreien, das war noch bei uns, ich weiß nicht, vor 100 Jahren oder 150 Jahren auch noch gang und gäbe. Und es ist immer noch in weiten Teilen der Welt, egal wie Sie das beurteilen, Afrika, islamische Länder, auch andere Länder, üblich. Ich habe schon, da war ich noch gar nicht gläubig, das Buch gelesen von dem jüdischen Psychoanalytiker Erich Fromm, ist bekannt, ne? Erich Fromm ist bekannt. Und er hat 1956 das Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens. Und da hat er die steile These aufgestellt, dass arrangierte Ehen per se nicht schlechter sind wie sogenannte Liebesehen. Aber das hat mich schon herausgefordert. Aber er hat es dann dargelegt in seiner These, Urbedürfnis der Liebe und so weiter. Und Liebe kann gelernt werden. Egal, im Judentum werden, im orthodoxen Judentum werden die Ehen arrangiert. Hat übrigens den Vorteil, ich will hier kein Plädoyer halten. Ich will nur sagen, wie die Situation ist. Es gibt so gut wie keine Sitzengebliebenen. Aber manchmal würde ich schon sagen, weißt du was? Wir arrangieren da mal was. Manche tun mir wirklich furchtbar leid, aber das wäre ein Thema für sich. Und die würden es ja vielleicht auch nicht mitmachen, zumindest nicht die andere Seite. Im Judentum ist das ein Gebot, eine Mitzwa. Ich habe Ihnen aus dem Talmud, also das ist jüdische Weisheitsliteratur, rabbinische Literatur, mal ein Zitat mitgemacht. Ein Mann ohne Frau lebt ohne Freude. Oder manche möchte vielleicht sagen, war der wirklich verheiratet? Aber ein Mann ohne Frau lebt ohne Freude, ohne Segen, ohne Güte. Das war ein Scherz, nicht, dass Sie nachher meine Frau ansprechen. Ne? Also die Bestimmung im Judentum ist eben auch in der Ehe erfüllt. Das Leben als Mann und Frau, seid fruchtbar und mehret euch. Also insofern verstehen Sie es richtig, wir müssen es aus der historischen Situation verstehen. Das spielt sich ja ab etwa vor 3200 Jahren, 100 Jahren. Da war ganz anders, das war selbstverständlich. Ja? Und deswegen war der nächste Gedanke, Maslow'sche Bedürfnispyramide, so jetzt haben wir mal das Elementare gesichert, aber wie geht es jetzt weiter? Und da muss die Ruth unter die Haube. Und die will auch. Ich habe mir überlegt, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, warum? Naja, der Boas war ein feiner Kerl. Der hat ja total geholfen. Der hat die weder vertrieben, also er hat die Tora geachtet, hat gesagt, ja, Armenrecht. Er ist sogar über das hinausgegangen, hat gesagt, reißt aus, lasst liegen. Er hat sie versorgt, er hat ihr viel mehr gegeben. Er hat also gezeigt, ich stehe hinter euch, ich sorge für euch. Er war bewegt von der Liebe Gottes und von der Chesed Gottes und vom Herz Gottes. Und das hat sie natürlich auch beeindruckt. Und die Ruth, nach jüdischer Überlieferung, war Boas wesentlich älter. Die war natürlich auch angetan von ihm und war zu diesem Weg bereit. Nun, das Verfahren ist etwas seltsam. Damit auf die Tenne gehen und Decke an den Füßen und wenn er wach wird und so. Das mag uns vielleicht später beschäftigen. Manche haben da auch irgendwelche erotische Motive vermutet und so. Ich lehne das ab. Das hat eine andere Bedeutung, also sozusagen. Jetzt sage ich eben doch, was manche da versuchen hineinzulegen. Die junge oder für ihn relativ junge Frau hat ihn also betört, ja, um so zu sagen. Das ist nicht der Fall, sondern die Schrift berichtet hier von koscheren Motiven. Also nur der Boas Christus kommt in Frage und das ist ja neutestamentlich die Antwort getrennt. Ant-Wort ist Jesus Christus auf alle Lebens- und Existenzfragen. Michael Card, der amerikanische fromme Liederdichter, hat ein Lied geschrieben, The Final Word is Spoken. Das letzte Wort ist gesprochen, das erinnert natürlich an Hebräer 1, 1 und 2. Nachdem Gott vielfach und in vielerlei Weise zu den Vätern und Propheten gesprochen hat, hat er am Ende und an den letzten der Tagen zu uns gesprochen durch den Sohn. Das letzte Wort ist gesprochen, die Offenbarung Gottes ist mit Jesus Christus beendet. Und das wird eben auch deutlich hier bei dieser Vorschattung. Nun, es geschieht ja zur Zeit der Ernte und da will ich ganz kurz und dann kommen wir auf die praktische Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, will ich doch sagen, dass natürlich die Zeitangaben, die hier genannt sind oder beziehungsweise die landwirtschaftlichen Gegebenheiten nicht zufällig sind. Denn, und darüber habe ich ja mindestens 7, 8 oder 10 Mal gesprochen in der Bibelstunde, die Festordnung Israels, wie sie Gott selber, zum Beispiel 3. Mose 23, vorgegeben hat, ist ein prophetischer Kalender für die Erlösung der Welt. Und insbesondere auch für die Rettung Israels. Und deswegen ist kein Zufall, dass also hier jetzt, wann die gekommen sind, zur Zeit der Gerstenernte sind sie nämlich von Moab zurückgekommen und sie ist jetzt nach dem Wolfen, also das ist eine Zeit, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird, eine Gerichtszeit wird da angedeutet, das Wolfen, ist das Ganze hier geschehen. In 2 Vers 23 heißt es, sie hielt sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vorbei ist. Da haben wir die Angabe, dann blieb sie wieder bei Nomi und danach erst geschieht das. Und jetzt ist interessant, ich will es nicht zu kompliziert machen, weil Sie die Feste vielleicht nicht so direkt so klar vor Augen stehen haben. Die Frühjahrsfeste von den 7 oder 8 Festen, die wir von der Bibel her benennen können, die Frühjahrsfeste, Pesach, also Passa, Tag der ungesäuerten Brote, Tag des Erstlings, Shavuot, ich sage gleich noch, also Pfingsten. Das sind alles Feste, die sich prophetisch beim ersten Kommen Jesu erfüllt haben. Ich kann es gleich vollends deuten und das habe ich auch damals so gemacht. Das ist ja nicht von mir, das ist ja schon sowas von alt. Das haben die Leute schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden erkannt. Pesach und da insbesondere dann auch unser Karfreitag symbolisiert die Opferung des einen Lammes Gottes, das die Sünden wegnehmen kann. Es erfüllt an der Kreuzigung Jesu wahrscheinlich 5. April des Jahres 30. Und dann war er 3 Tage und 3 Nächte, auch angebrochene Tage 10 voll, war er im Grab. Und dann am Sonntag nach diesem Pessachlamm darbringen, man müsste jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber das wollen wir ja jetzt nicht ausführlich machen, da war der sogenannte Tag des Erstlings, da wurde auf einem heiligen Feld von einem Priester mit einer goldenen Sichel die erste Ernte abgeschnitten und im Tempel dargebracht. Und was war, ich sage es mit unseren Bezeichnungen, was war am Sonntag nach dem Karfreitag? Die Darbringung des Erstlings, das ist die Auferstehung Jesu. Der Erstling, 1. Korinther 15. Und kam das Omerzählen und dann 50 Tage später, man zählt bis 50, darum heißt auch das Fest Pfingsten, eine Ableitung vom griechischen Pentekoste, der 50. Da wurden die Erstlinge dargebracht. Ja, mal wunderbare Heißordnung. Flo, stimmt doch, oder? Bist voll dabei. Jawohl, bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Pesach, der Erstling, das Lamm Gottes wird geopfert. Tag der Erstlinge, Sonntag danach, Auferstehung Jesu. 50 Tage später, Shavuot, Tag der Erstlinge. Und was war 50 Tage nach der Auferstehung? Pfingsten. Die Erstlinge haben den Geist Gottes empfangen. Alles schon geschehen, prophetisch erfüllt. Das waren die Frühjahrsfeste. Jetzt steht aber noch aus die Ordnung der Herbstfeste, also in der prophetischen Erfüllung. Und die Herbstfeste, die schildern das endzeitliche Parousia-Wiederkunftsgeschehen. Da fängt erst an, war jetzt erst alles vor ein paar Wochen in Israel, fängt an mit dem Tag des Posaunenschalls oder Posaunen oder Hörnerblasens. Da gibt es einen ganz besonderen Ton und es gibt nicht wenige, die sagen, das ist Rosh Hashanah, der Neujahrstag, der religiöse Neujahrstag. Ach, Entschuldigung, nein, der kalendarische Neujahrstag jetzt in Israel. Und es gibt nicht wenige, die sagen, bei diesen Herbstfesten, da ist das erste Fest, das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, 99 Mal ins Horn geblasen, beim 100. Mal, ich glaube, Tekua heißt dieser Ton, da holt er tief Luft und bläst so lange, bis er nicht mehr kann. Das ist ein lang anhaltender Ton. Ich habe ja mal vor 1000 Jahren hier versucht, ein Shofar zu blasen. War in meiner Naivität, habe mir das aus Israel kommen lassen, dachte, da bläst du kurz rein, dann geht das aber hier krachend ab, na von wegen. Ich habe kaum einen Ton rausgebracht, dann haben wir es von Band eingespielt. Das klang dann auch besser. Jedenfalls sagen viele, das ist der Tag, wo die Gemeinde entrückt wird. Zur Zeit der letzten Posaune. Okay? Herbstfest, also Entrückungsgeschehen. Parousia geschehen, Wiederkunftsgeschehen. Dann kommt eine Bußzeit, Tschuwa. Ja, passt ja. Denn wenn die Gemeinde nicht mehr sein wird und dann in der Drangsal Jakobs und vor allem in der zweiten Hälfte unter dieser Knute des babylonisch-antichristlichen Wesens, da wird Israel an den Boden gedrückt, sie wird jeglichen fleischlichen Armes beraubt und sie werden anfangen zu erkennen, dass Jesus doch der Messias ist. Der Geist der Buße wird ausgehen, der Geist des Gebets, das ist alles in Saharia nachlesen. Und am Ende werden sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Also wir haben Rosh Hashanah, erstes Herbstfest, ist noch nicht so weit. Ja? Rosh Hashanah, dann kommt Bußzeit, dann kommt Yom Kippur. Das ist, wo Israel seine Sünde wegbekommen hat, der große, große Feiertag. Und danach kommt Sukkot. Das Laubhüttenfest, das ist ein Symbol für das tausendjährige Reich. Und danach, ich sehe schon, Sie sind schon ganz müde, wie viele Feste kommen noch? Das kommt das letzte, Schmini Azaret, der 8. Tag. Übrigens am 7. Oktober 2023 war der sogenannte Schwarze Sabbat. Da fiel der Sabbat oder Simchat Torah, wird an diesem Tag auch gefeiert, an Schmini Azaret, genau aufeinander. Genau an diesem Feiertag ist diese Mini-Shoah geschehen. Also, wenn Sie die Details sich nicht merken können, merken Sie einfach, Frühjahrsfeste prophetisch erfüllt, Herbstfeste stehen noch aus. Frühjahrsfeste erstes kommen, Schuldfrage gelöst, Herbstfeste zweites kommen. Man kann da viel lernen, wie das so ablaufen wird, auch in Israel, und man kann versuchen, das einzuordnen. So, jetzt müssen wir aber noch ja der Frage nachgehen. Ich kann das nicht konkret beantworten, aber ich kann es allgemein sagen. Wie hat denn die Ruth, wie hat Naomi erkannt, der Boas ist es? Und das hat mich zu der Frage geführt, dass ich dachte, ich muss doch mal darüber reden. Eigentlich finde ich das selbstverständlich und das müsste eigentlich jeder wissen, der schon ein paar Jahre im Glauben ist. Wie erkenne ich in einer persönlichen Entscheidungssituation den Willen Gottes? Also es geht jetzt nicht um heilsgeschichtlichen Willen, was will Gott mit Israel, mit den Menschen, was bedeutet Gericht, sondern ich habe eine persönliche Frage. Soll ich Lokführer werden oder Astronaut? Weiß ich nicht. Ja? Also bei mir hat sich die Frage schon erledigt. Aber soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, soll ich umziehen, soll ich die Gemeinde wechseln? Soll ich was sagen, soll ich nichts sagen? Und so weiter. Man hat ja ständig irgendwelche Fragen. Nun muss man als Vorbemerkung machen, guter Deutscher macht ja immer eine Vorbemerkung, man muss ja auch erstmal fragend sein. Haben Sie das auch schon gemerkt, dass wir in unserer frommen Seele einen komischen Verdrängungsmechanismus haben? Und das hat ja auch Hannes angedeutet, dass man manchmal sich um das herummogelt, was eigentlich dran wäre. Also man hat Fragen, aber nicht dort, wo man eigentlich fragen soll, weil man dem aus dem Weg geht. Also man muss auch wirklich sagen, es ist eine bewusste Entscheidung. Der Herr sitzt bei mir nicht im Kofferraum, wie das Ersatzrad, das hole ich nur vor, wenn ich in Not bin. Er sitzt auch nicht auf dem Rücksitz, nicht mal wie der nörgelnde Ehemann auf dem Beifahrersitz, sondern der Herr gehört an Steuer. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und zu dieser Grundsatzentscheidung gehört dann auch, dass ich wesentliche Dinge abfrage und nicht einfach mache, wie ich mir das denke. Nun kann man das natürlich auch übertreiben. Ich habe von Pastor Mumsen gelesen, er kommt übrigens nächstes Jahr zum ersten Mal her, und ich weiß, dass viele, er lebt ja in Flensburg, seine Worte für den Tag bekommen, Losungsworte, und ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, freue mich, dass das klappt. Er ist ja wirklich auch noch ahnungslos, wie die halt im Norden so manchmal sind, gell? Da sagte ich, kennen Sie die Langensteinbachhöhe? Nö, nie gehört. Da dachte ich, da kannst du eigentlich nichts mit dem anfangen. Nein, natürlich nicht, sei schön, wir freuen uns. Und er kommt ein paar Tage. Und er schreibt in einer seiner Darlegungen, Nun betrifft das, es geht um den Willen Gottes, meiner Ansicht nach nicht Kleinigkeiten. Ich muss nicht auf eine Antwort Gottes warten, was ich heute essen oder ob ich zur Arbeit gehen sollte. Vor vielen Jahren hatten wir bei uns einen Hausbibelkreis. Nachdem wir fertig waren, stand meine Frau in der Küche und wusch die Tassen ab. Ein junger Mann gesellte sich dazu und sagte, ich wasche nur ab, wenn der Heilige Geist mir das zeigt. Darauf antwortete meine Frau, und ich, wenn das Geschirr dreckig ist. Das bringt also das auf den Punkt. Man kann es auch übertreiben, aber unser Problem ist vielleicht nicht das Übertreiben. Gibt's auch. Manche warten immer auf den Zettel vom Himmel. Und die Dinge liegen eigentlich schon klar auf der Hand. Aber unser Problem ist eher, dass wir oft nicht fragen. Gerade dann, wenn wir unseren Kopf haben oder so geschickt fragen, bis hin, dass man den Seelsorger oder den Ratgeber so wählt, weil man schon weiß, ach, der ist ziemlich liberal in diesen Fragen. Oder der hat schon dasselbe Fettnäpfchen reingetreten. Da frage ich mal den, ja, in der Hoffnung, das zu, als Antwort und Rat zu bekommen, was man erwartet. Gut, wir gehen das an. 4 Entscheidungsebenen. 4 Minuten wäre jetzt übertrieben, aber ich versuch's mal. Erste ist ganz klar, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes steht über allem, es gibt den großen Rahmen. Und zwar nicht den Einschränkung, sondern den Lebensrahmen, die Lebensordnung, in der sich Leben entfalten kann. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes. Wort Gottes hat grundsätzliche Aussagen. Ja, also man muss sich nicht fragen, kann ich denn auch lügen? Oder gehen wir mal vielleicht auf ein kritisches Gebiet, kann ich auch 2 Frauen nebeneinander haben oder solche Dinge. Die sind klar geordnet in der Schrift und viele andere Dinge auch. Also, aber Gott will echtes Gegenüber. Er will nicht Roboter und er will auch nicht Menschen, wo er per Fernsteuerung immer sagt, genau so, genau so, genau so. Sondern ich habe es schon angedeutet und gesagt, er stellt in einen Lebensermöglichungsraum. Und da gibt es durchaus Freiheit. Gott will nicht einfach, dass wir sklavisch genau das machen und anders geht's nicht. Das würde dem Wesen Gottes widersprechen und das will er auch nicht bei seinem Ebenbild. Also es ist wie Kompass und Sextant früher in der alten Seefahrerzeit. Man findet seinen rechten Weg ohne das Wort Gottes nicht und der Geist Gottes wird sich nie gegen Gottes Wort stellen, ihm widersprechen. Also das ist die erste und das ist die wichtigste Ebene. Und dann kommt etwas, was vielleicht zweite nachgeordnete Ebene viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist das natürliche, sachliche, nüchterne Denken. Das muss gar nicht so super geistlich immer sein. Auf der Ebene erledigt sich ganz viel. Beispiel ist jetzt wirklich schlicht, aber man hat gleich verstanden, gibt natürlich auch schwierige Dinge. Soll ich ein Haus bauen? Okay, was kostet das Haus? Ja, ist in München, kostet eine Million Euro. Was verdienst du? Ja, ich sitze bei Aldi an der Kasse, also nichts ist gegen Aldi. Ich kriege 2.000 netto. Was hast du? 10.000 von der Oma. Da muss ich nicht lang beten und meditieren und Nächte durchbeten, soll und vielleicht doch nicht. Und es könnte ja, und vielleicht ist eine Goldader unter diesem Haus im Grundstück oder so. Da muss ich sagen, lieber Bruder, das geht nicht. Das ist eine reine Rechenaufgabe. Und das kann vielleicht auch der Finanzberater. Oder ich habe Krebsnachricht und dann habe ich einen Experten, einen Onkologen. Und der rät mir zu einer Therapie. Natürlich kann ich jetzt, wenn ich verschiedene Ratschläge habe oder es nicht so ganz sicher ist, kann ich da immer mit Gebet und so, das ist mir schon klar. Aber da wird Gott vielfach durch nüchternen, sachlichen Rat führen. Ganz oft Hausbau und solche Dinge. Also vielleicht gibt die Tante Erna überraschend 100.000 dazu. Das wäre so ein äußeres Zeichen. Oder die Bank verweigert den Kredit. Schon öfters gehört, dass Leute mal zur Bank gegangen sind, dann ihre Finanzen offengelegt haben, hat der Kreditberater gesagt, machen Sie einen schönen Urlaub und vergessen Sie das mit der Immobilie. Also auch eine deutliche Antwort. Also ist sehr wichtig. Dr. Meyer-Gerber hat mal erzählt, er hat sich auch durch äußere Umstände führen lassen. Er war zu 2 Notfällen gerufen und er wusste nicht, wo er zuerst hin muss. Beides waren Notfälle und hat gesagt, Herr, an der nächsten Ampel dort, wo ich eigentlich nach rechts oder geradeaus oder links, weiß ich nicht, fahren muss, da, dort wo grün ist, da fahre ich zuerst hin. Ja? Kann man also machen. Also das kann man nicht hoch genug einschätzen. In der Scholastik sprach man vom Lumen Naturale, vom Licht des natürlichen Denkens. Das ist sehr wichtig. Also passt das kann ich alles ausschalten. Das Dritte, das ist dann schon wieder bekannter, aber wir sehen auch eine Ordnung. Das Wort steht über allem. Dann nüchternes, klares Denken, sachliches Denken. Übrigens braucht man besonders, wenn man in einer Sache vernarrt ist. Habe ich schon oft gesagt, Nietzsche sagte, Verliebtsein ist eine milde Form der Geisteskrankheit. Da braucht man also einen, der nüchtern ist und der nicht auch noch gerade völlig im Himmel ist, voller Geigen, im siebten Himmel. Rat von erfahrenen geistlichen Menschen. Man sagt, die Predigt ist das ausgerichtete Wort an einen Einzelnen, an alle, Entschuldigung, hier. Und im Seelsorgegespräch, im Hirtendienst, wird das Wort, die erste Ebene, konkretisiert und zugespitzt auf einen Einzelnen, auf eine einzelne Situation. Warum betone ich das so? Weil ich erlebe, dass es Seelsorgespezialisten gibt, die es von der Schrift her gar nicht geben kann, weil die nämlich vom Wort Gottes keine Ahnung haben. Die Grundlage ist das Wort und vom Wort her mit Gebet und durch den Geist Gottes wird der Weg und kann der Weg gewiesen werden. Und das hat sehr viel auch mit Denken in Gang setzen. Paulus sagt, Apostelgeschichte 20, darum wachet und gedenke, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht, Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Das Wort, das da steht, heißt, ich habe gesunde, also ist auslegend, nutesia, nutetia, ich habe gesundes Denken initiiert. Denk mal so, denk mal von daher, überleg dir mal das. Das ist also etwas. Und der Rat des Seelsorgers ersetzt nicht das eigene Prüfen und Denken. Ich erlebe das immer wieder, da merkst du genau, sagst du hü, dann geht's hü, sagst du hot, dann geht's hot. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass ein Mensch mündig selber vor Gott steht und dann auch vielleicht einen geistlichen Rat einholt und aufgrund dieser Dinge dann eigenständig entscheidet. Ist aber nicht immer der Fall. Da musst du eben besondere Verantwortung übernehmen, ist aber nicht der Normalfall. Noch ganz kurz, dann kommen wir zum vierten Punkt. Eigentlich gehört Seelsorge in den Kreis, wo ich zu Hause bin. Das ist ja unser Problem hier, dass viele Leute herkommen und dann gibt es auch Gespräche, aber ich kenne die Leute zum Teil überhaupt nicht. Es ist gut, man kennt jemanden vielleicht schon über Jahre und Jahrzehnte. Und vieles weiß man ja gar nicht, ja. Ich gebe zu, manchmal gibt es Situationen und das ist auch vollkommen okay, aber ich wollte es auch noch mal gesagt haben. Die vierte Ebene ist dann aber wirklich zum Schluss nicht das Gefühl, sondern der Friede Gottes. Man hat eine Entscheidung getroffen, man geht einen Weg und hat Ruhe darüber. Nicht immer gleich sofort, aber man hat Frieden. Das Gegenstück kennen wir viel besser. Man setzt seinen Kopf durch und ist unruhig. Man darf gar nicht dran denken und darf auch nicht drüber reden. Das macht einen selber schon unruhig. Also, Schlussbemerkung, wichtig ist es auch in Bewegung zu bleiben. Alte Binsenweisheit geistlicher Seelsorge. Das Schiff, ein Segelschiff oder ein Schiff kann nur bewegt werden, auch das Glaubensschiff, wenn es in Bewegung ist. Sie können das Ruder hin und her werfen, hinten, wie Sie wollen. Wenn das Schiff keine Fahrt macht, dann wird es keine Richtung einnehmen können. Und viele Fragen muss man auch im Glauben beantworten, so wie Ruth und Nomi das auch getan haben. Ihnen war klar, aus diesen äußeren Umständen und vom Wort Gottes, dass ein Israelite, er gehört zur Verwandtschaft, er ist Toratreu, das sind so die Argumente, und er hat Chesed Gottes. Und jetzt machen wir einen Schritt und sehen, ob Gott das bestätigt. Geh mal hin, Ruth. Geh mal hin, leg dein Vlies aus, mal sehen, wie er reagiert. Ja? Und dieser Friede Gottes, der dann kommt, der ist eben auch wichtig, aber man muss in Bewegung bleiben. Das gilt jetzt, und damit sind wir schon ganz am Schluss, tut mir ja leid, dass ich Sie hier so durchpeitschen muss, aber ja, was soll man machen? Also, es gibt Sachen, da darf man nicht in Bewegung sein. Sie dürfen nicht sagen, ich heirate erstmal, dann gucke ich, ob es passt. Es gibt so grundlegende existenzielle Fragen, da gilt ein Stoppgebet, rote Ampel, bis sie grün wird. In anderen Fragen kann man schon mal im Glauben Schritte gehen, wenn man keine Klarheit hat, und bitten, dass der Herr Türen schließt oder Türen öffnet, aber in grundsätzlichen Fragen, wie zum Beispiel die Eheschließung, da kann ich nicht erstmal heiraten. Oder ich sage mal, ich kann auch nicht einfach meinen Beruf verlassen und sage, ich gehe in vollzeitlichen Dienst. Einfach so, die Idee ist mir heute nachgekommen. Also es gibt schon so grundsätzliche Dinge Und ein weiteres wichtiges Kriterium: wird mein geistliches Leben und das meiner Familie durch meine Entscheidung gefördert oder gehemmt? Bringt's geistlich was oder nicht? Also, wir wollen hier schließen und es so machen wie Nomi und Ruth. Die Nomi hat es bitter lernen müssen. Aber glauben wir wirklich, was das Wort Gottes und die Erfahrung lehrt? Wir fahren am besten, wenn wir Gott fragen und Gottes Willen tun wollen. Das ist für uns das Beste und für die, die Gott uns beigestellt hat. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du zu uns reden willst, dass du uns führen und leiten willst, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns auf den lebendigen Weg gestellt hast und einen Lebensweg führen willst. Wir stehen nicht auf dem geistlichen Parkplatz, wir stehen nicht still, sondern wir wollen uns hinbewegen, hin zu dir. Und es geht ja mit großen Schritten dir entgegen. Und wer weiß, wie bald. Und die Turbulenzen in der Welt nehmen zu. Und da wollen wir unseren inneren, unseren geistlichen Kompass, unseren geistlichen Sextant ganz klar an dir ausrichten und Kurs auf dich nehmen und nach dir fragen, auch bei den Entscheidungen des Lebens. Und dort, wo wir in die Irre gegangen sind, dürfen wir umkehren, dürfen wir deine Vergebung in Anspruch nehmen und dürfen wieder aufstehen und vorangehen auf dem Weg des Lebens. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.